Macherinnen. Jacqueline Bernhardt im Gespräch.
Hallo, willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcastes Macherinnen, wo ich einmal im Monat Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern sichtbar mache, im Interview habe, wir gemeinsam in den Austausch gehen. Und ich freue mich ganz doll, dass ich heute Frau Dr. Zinno heute hier habe, die Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlung Mecklenburg-Vorpommerns. Herzlich willkommen, Frau Dr. Zinno.
Ja, Frau Ministerin Bernhardt, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Und wenn man jemanden da hat, eine tolle Frau, dann gilt es natürlich erstmal mehr über die Person zu erfahren. Und das kann Frau Dr. Zinno natürlich selber am besten sich einmal vorstellen. Frau Dr. Zinno, wer sind Sie so als Person?
Ja, das. Die Frage ist sehr komplex. Ich weiß nicht, ob ich die in 2 Minuten beantworten kann. Also ich, die haben ja schon einleitend gesagt, ich leite und bin Direktorin der Staatlichen Schlossergärten Kunstsammlung Mecklenburg-Vorpommern, arbeite seit fast 30 Jahren für das Land und habe in dieser Zeit sehr viel gesehen und erlebt. Und ja, und von daher freue ich mich in der Tat, hier zu sein und davon auch zu berichten. Ich habe angefangen 1995, damals als Pressesprecherin im damaligen Kultusministerium, bin dann 1998 als persönliche Referentin von Dr. Harald Ringsdorf in die Staatskanzlei gewechselt, war dann Redenschreiberin und Grundsatzreferentin, spätere dann Leiterin des Planungsstabes, 2013 bis 2017 dann Bevollmächtigter beim Bund, und seit 2018 leite ich eben die obere Landesbehörde Staatliche Schlossergärten Kunstsammlung. Das macht viel Spaß, aber auch enorm viel Arbeit. Es sind enorm viele Entscheidungen gefordert, sehr viel Kreativität und Tatkraft und natürlich auch ganz viel Führung.
Das ist schon beeindruckend, Frau Dr. Zinno, wenn Sie das so erzählen. Wie schaffen Sie das überhaupt, mit Ihrem Familienleben unter einen Hut zu holen?
Ja, also ich habe einen Mann, der mich die ganzen Jahre gut unterstützt hat. Und ich glaube, ohne das geht es nicht, ohne Partner oder ja, für andere denn eben Partnerin oder so, nicht ohne diese Unterstützung. Und ich habe einen relativ pflegeleichten Sohn, der kam auf die Welt und war pflegeleicht. Und das hilft auch, ja. Und ich habe also 2 tolle Männer, die mich immer unterstützt haben. Und wir haben, als unser Sohn geboren wurde, uns auch professionelle Hilfe dazugeholt. Und ja, genau. Und so gelingt dann sowas.
Deshalb, ich hatte mal eine Frau im Podcast, die gesagt hat, Augen auf bei der Partnerwahl.
Ja, ja.
Das gilt dann sozusagen auch hier. Ja. Wenn man als Frau tätig sein will, braucht man natürlich doch den entsprechenden Partner an der Seite, der ihn da unterstützt, hilft und fördert.
Ja, ja. Und Männer hatten das ja oft, ne, immer so. Und umgekehrt braucht man das aber auch. Es gibt ja, nicht, man sagt ja, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die bereit war in der Vergangenheit, ne, insbesondere diese Männer zu auch diesen Mann zu unterstützen. Und das ist umgekehrt genauso.
Frau Dr. Zinno, darf ich Sie dazu vielleicht noch fragen? So oftmals hat man ja gerade auch als vielbeschäftigte Mutter in ihren Positionen, die Sie alle eingenommen haben, auch so die, gewisse Konflikte dann vielleicht zu der eigenen Vorstellung von Mutterrolle. Hatten Sie die auch in Ihrem Leben und wie haben Sie das eigentlich für sich beantwortet?
Ja, ja, man. Zeitweise, das geht mir so wie vielen anderen Frauen auch, hatte ich auch zeitweise auch ein schlechtes Gewissen. Ich habe immer das Gefühl, so richtig gerecht wirst du dem nicht. Und ich war halt aber so voller Schwung, als ich jünger noch war, bin ich immer noch. Aber als ich jünger war, war noch mehr Schwung und Tatkraft da. Und war für mich ganz klar, ich will weiterarbeiten. Ich habe, glaube ich, während meiner Schwangerschaft bis zum letzten Tag dann vor dieser Schonzeit in Anführungsstrichen gearbeitet, war einen Tag krank und bin irgendwie 3 Monate später stand ich wieder auf der Matte und habe weitergearbeitet. Und haben dann viele mir auch ein schlechtes Gewissen gemacht und haben gesagt, also Frau Zinno, also das geht doch gar nicht und so. Aber mir hat das alles so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, warum soll das nicht gehen? Ja, ja, und irgendwie ging es dann auch, ne, eben durch diese Rahmenbedingungen, die wir dann geschaffen haben.
Und wenn man dann immer gerade an die Männer denkt, ne, die ähnliche Führungspositionen haben, dann
das
werden
ist gar
solche,
keine Frage.
Genau. Das finde ich dann auch immer bemerkenswert. Ja. Frau Dr. Zinno, wenn wir vielleicht mal so von dem privaten Bereich auf den beruflichen Bereich kommen, den Sie ja eindrucksvoll dargestellt haben, wo Sie überall in 30 Jahren Landesverwaltung gearbeitet haben, dann ist es schon immer so die Frage, sicherlich auch mit den ein oder anderen Männern, mit welchen Herausforderungen hatten Sie eigentlich auf Ihrem beruflichen Weg, so jetzt mit Blick auf Gleichstellung, mit Blick auf Sie als Frau zu kämpfen?
Ja, als ich 1995 angefangen habe, gab es keine systematische Frauenförderung. Und es gab auch keine ja, explizite Kultur der Ermutigung oder so, wie man, vielleicht ist es so der richtige Ausdruck, der einen so motiviert hätte, jetzt nach vorne zu schreiten. Und, sondern es war eine Szenerie, die doch stark eben durch männliche Platzhirsche dominiert war und Frauen waren in dienender Funktion auf unterschiedlicher Ebene vertreten. Ob sie jetzt nun studiert hatten oder promoviert, das war egal, aber ne, es war, würde ich sagen, bis auf glaub, eine Abteilungsleiterin 95, die mir bekannt war, es gab keine Staatssekretärin, es gab es gab eine Ministerin, Frau Kehler, die ja alle noch in lebhafter Erinnerung haben. Die habe ich noch in Erinnerung auch. Und davor gab es auch die ein oder andere. Aber das waren auch, das war doch sehr abgezählt und übersichtlich. Ja, und vor diesen Frauen gegenüber, vielleicht nicht auf Ministerebene, aber doch wenn sie so auf Arbeitsebene zu diesen ganz ausgewählten Exoten gehörten, dann wurden sie doch kritisch beäugt. Und was für mich erstaunlich war damals, vor fast 30 Jahren, von Frauen wie von Männern, also es waren auch die Frauen in diesen Funktionen sehr kritisch beäugt haben und auch weniger nachsichtig mit diesen Frauen waren, als mit den Männern in den Führungsfunktionen. Mhm. Und das fand ich schon damals sehr, sehr ungerecht und habe gedacht, die Männer, ne, die konnten das eine oder andere sich erlauben, aber wenn die Frau, die ich mir dann so angeguckt habe, auch nur einmal gewackelt und gezögert hat, dann, ne, dann wurde das auch anders gedeutet als beim Mann. Das fand ich schon damals nicht in Ordnung und ich glaube, seitdem hat sich doch einiges getan. Darüber bin ich froh.
Mhm. Ja, mittlerweile haben wir eine Ministerpräsidentin an unserer Spitze, ein paritätisch besetztes Kabinett. Also der Fokus auf Gleichstellung und auf Frauen ist schon da. Nun ist es aber immer ja auch in Verwaltung oder was auch im Bereich Gleichstellung ich oft höre, Bestenauslese versus Frauenförderung. Muss ich das eigentlich ausschließen? Sie hatten ja schon gesagt, Frauen brauchen eine besondere Ermutigung. Ich erlebe im Land ganz viele tolle Programme mit Mentoring, die wir auch in der Landesverwaltung haben. Deshalb schließt sich das eigentlich auch aus, Bestenauslese oder Frauenförderung?
Nein, Frauen können ja die Besten sein. Und was gut ist und was gebraucht ist, wird an der Spitze, das entscheiden ja auch wir alle zusammen. Denn was gilt denn als das Beste? Das sind sicherlich einmal fachlich adäquate Abschlüsse, ohne eine fachliche Kompetenz geht es nicht. Aber was wird gebraucht in Führungsfunktion? Das kann man, sollte man ja nicht nur konzentrieren auf das rein Fachliche, nicht? Der absolut Fachmann oder Fachfrau der Spitzenklasse ist nicht unbedingt auch die richtige oder der richtige für diese Führungsfunktion. Weil um gut führen zu können, gehört es meiner Erfahrung noch eine ganze Reihe von anderen Eigenschaften dazu, damit man Menschen motivieren kann, mitnehmen kann, sie inspirieren kann. Man muss sehr lösungsorientiert sein und auch eine gewisse Fingerspitzengefühl und Diplomatie an den Tag legen. Und das alles muss mit einer gewissen Fachkompetenz zusammenkommen und man muss Menschen mögen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Man muss Menschen mögen, weil es begegnet einem doch vieles im Laufe des Lebens und man denkt, wenn man eine ganz positive Grundhaltung hat, ne, dann hilft das sehr.
Das glaube ich auf jeden Fall. Ich würde nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie vorhin nochmal dargestellt haben, dass wenn gerade Sie am Anfang Ihres Berufslebens und auch jetzt während Ihres Berufslebens insgesamt die Erfahrung gemacht haben, dass Frauen immer besonders kritisch beäugt werden, dass wir immer besonders auf unsere Leistungsfähigkeit begutachtet werden, ja keine Fehler machen dürfen. Und es ist ja als Frau einfach so, dass wir nicht 100% immer funktionieren. Und das ist ja dann auch schwierig ist, vielleicht mit diesen Situationen klarzukommen, wenn man unter besonderem Druck steht, immer das Beste und obligatorisch leisten zu müssen. Welche Erfahrungen haben Sie so gemacht, welche Hilfe- und Unterstützungsangebote man vielleicht sich holen kann im Freundeskreis, vielleicht auch professionell, um damit mit diesem Druck eigentlich klarzukommen?
Ich muss sagen, ich selber habe in der ganzen Zeit jetzt keine professionellen Hilfeangebote angenommen, weil die Kultur, in der ich damals hier aufgeschlagen bin, die sah das so nicht vor. Mhm. Und diese Selbstverständlichkeit, die ich heute gut finde, und das muss auch so sein, dass man das, weil ich finde, das ist auch ein Ausdruck von Professionalität, dass man diese Angebote annimmt, ne? In die bin ich so nicht reingewachsen. Von da habe ich immer versucht zu lernen durch Trial and Error und durch Lernen am guten Beispiel. Und habe mich sozusagen selber versucht zu formen, zu korrigieren und zu lernen an denen, die mir gefallen haben in diesen Führungsfunktionen und das zu vermeiden, was mir nicht gefallen hat.
Und wenn es dann doch mal vielleicht die eine oder andere Situation gab, wenn Sie an sich gezweifelt haben oder so, konnten Sie dann bestimmt auf Ihre Familie oder Freunde zurückgreifen?
Ja, genau, dann habe ich meinen Mann das erzählt und irgendwo, da haben Sie recht, muss man ja damit bleiben, nicht? Und mein Mann musste dann herhalten. Und dem habe ich dann das erzählt und habe dann geschimpft oder so. Und dann ist er auch ein guter Gesprächspartner. Und das hat mir natürlich geholfen.
Ja. Wir sagen ja immer, Gleichstellung ohne Männer funktioniert nicht. Also nicht nur, wenn es darum geht, bitte seid an unserer Seite, wenn wir um gleiche Rechte kämpfen, sondern auch als Unterstützer einfach an unserer Seite zu sein, wenn wir mal euer Ohr oder eure starke Hilfe brauchen.
Ja, also aber wie gesagt, ich finde das sehr gut und wichtig, dass es diese Angebote, dieses Coaching gibt. Und ich kann das nur befürworten. Und ohne Scheu und ohne Hemmung das auch anzunehmen, diese Angebote, die es heute gibt. Ja, man wird ja nicht dümmer davon. Nee. So, sondern ne, das ist ja auch wahrscheinlich wie ein Spiegel. Und es ist ja manchmal auch so, dass sehe ich oft, dass zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung dann bei einigen doch auch eine Diskrepanz gibt. Und das ist dann ganz gut, wenn dann auch mal so ein Profi oder ne, eine Profifrau dann mal raufguckt. Ne?
Also das kann ich nur unterstützen, Frau Dr. Zinno. Das ist auch, was mir immer begegnet, gerade so im Frauenbereich, ne, dass es häufig erstmal mit einer gewissen Skepsis angenommen wird, Coaching-Angebote, das als Schwäche angesehen wird, wenn man sich Hilfe und Unterstützung holt. Und ich kann hier nur einfach die Lanze dafür brechen, liebe Frauen, liebe Männer, für die gilt das ja genauso.
Ja, für die Männer genauso.
Genau, wenn ihr Hilfe und Unterstützung habt, holt euch professionelle Hilfe bei Coachern. Also das kann nur helfen, um mit Situationen klarzukommen, sich selber weiterzuentwickeln etc.
Ja, auf jeden Fall kann ich so zu unterstützen, was Sie sagen.
Ja. Frau Dr. Zinno, Sie haben ja schon ein bisschen gesprochen von Führung, wie Sie selbst, welche Eigenschaften, welche Merkmale Sie wichtig finden. Nun, seit 2018 haben Sie ja gesagt, sind Sie Direktorin der staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen. Darf ich so mal fragen, vielleicht ganz kurz, dass Sie einmal die Behörde vorstellen, was man sich darunter vorstellen darf, kann, wie viele Schlösser stehen, haben Sie mit zu verantworten etc.?
Ja, das mache ich sehr gern. Also 2018 wurde diese Behörde ja neu gegründet. Das war also eine Neugründung, die aus drei anderen Teilen zusammengesetzt wurde und Mitarbeiter kamen da aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Einige kannten sich auch schon, das war nicht unbedingt ein Vorteil. Jetzt hocken sie noch enger zusammen und es sind jetzt circa zwischen 130 und 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es galt also, diese Behörde wirklich aufzubauen.
Sie waren Pionierin.
Ja, ich war Pionierin. Ja. Und hätte ich nicht diesen langen Weg vorher durchschritten, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht so gewuppt, wie ich glaube, wie ich das auch jetzt hinbekommen habe. Weil diese Erfahrungen, die ich zuvor gemacht habe, haben mir sehr geholfen. Mhm. Einmal natürlich diese Leitungserfahrung einmal in Berlin, aber natürlich auch in den Funktionen vorher in der Staatskanzlei. Das war schon sehr, sehr wichtig, weil man es vor allen Dingen darum ging, die Kompetenzen, die da zusammenkamen, auch zusammenzuführen, weil es bringt ja nichts, wenn Kompetenzen auf einem zusammen sind unter einem Dach, aber die Leute mögen nicht so gerne miteinander reden, ja, weil sie sich schon aus vorherigen Behörden kennen und eher in Konkurrenz zueinander stehen. Und insofern galt es da auch ganz viel, Menschen zusammenzuführen, Kompetenzen zusammenzuführen zu einem guten Ziel. Und und das war meine Aufgabe, eben neben dem organisatorischen, administrativen Aufbau zusammen mit dem Team, was ich habe und hatte damals. Und zu uns, wir haben einmal das 2018 wurden das staatliche Museum Schwerin, also das Kunstmuseum, und die staatlichen Schlösser und die staatlichen Gärten eben zu einer Institution rechtlich und organisatorisch zusammengeführt. Und wir haben was die Schlösser angeht, das Schlossmuseum hier Schwerin ist unsere und unter unserer Ägide dann Güstrow, dann haben wir Ludwigslust, wir haben Bothmer, Hohenzieritz, die Granitz, Miro, also da kommt schon einiges zusammen, und in Vorpommern Ludwigsburg, aber da bisher nur den Garten in Anführungsstrichen nur, weil das ist ja noch eine große Baumaßnahme. Mhm. Ja? Und wir übernehmen ja dann und betreiben ja die Schlösser dann, wenn sie am Start sind, und ansonsten sind wir an konzeptionellen Aufbau eben beteiligt, dann von möglichen Ausstellungen und Ähnlichem. Ja, aber das ist eine Menge, weil auch die Gärten gehören dazu. Das sind ja, die Schlösser sind Denkmäler, aber dazu gehört eben auch immer ein Garten, weil es ist ein Gesamtkunstwerk. Und wissen ja aus der Presse, durch den Klimawandel, Gärten zu betreuen, ist nicht einfach. Irgendein Baum lässt immer irgendwas fallen in den letzten Jahren. Mhm. Und das hat ja dramatisch zugenommen. Und insofern sind wir sehr, sehr stark personell, aber auch wie auch finanziell gefordert, um die Gärten entsprechend verkehrssicher zu machen.
Mhm. Das würde ja gerade so in letzter Zeit zum Unmut, ne? Aber da kann man einfach nur um Verständnis bitten. Es geht hier um Verkehrssicherheit, dass Menschen die Gärten nutzen wollen und das auch so tun können, dass man da ohne Gefahren spazieren und sich erholen darf.
Ja, ganz genau, weil anschließend ist es ja auch nicht wieder gut zu machen, wenn was passiert. Und wir haften dafür, und insofern müssen wir eben auch dafür sorgen, dass die Gärten verkehrssicher sind. Und wenn in diesen vorgeschriebenen Zeiträumen, die wir zur Verfügung haben, da die ganzen Maßnahmen durchzuführen und die Firmen aber gar nicht an der Hand haben, ne, dann müssen wir im Extremfall, wenn die Bäume stark geschädigt sind und die Gefahr besteht, müssen wir in dem Fall dann auch mal kurzfristig schließen und sind natürlich aber auch extrem schnell dann unterwegs, um das dann wieder freizugeben. Aber es dient eben der Sicherheit der Leute. Ne?
Mhm. Und wenn man an Mecklenburg-Vorpommern denkt, ich finde, dann gehören die Schlösser und Gärten, die wir hier in Mecklenburg-Vorpommern haben, zu unserer Tradition, zu unserer Kultur, sind sozusagen mit ein Teil unserer Identität hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich wohne selber in der Nähe von Ludwigslust und es ist immer wieder wunderbar, dort auch durch den Schlossgarten zu gehen. Deshalb war es ja bestimmt auch so eine Herausforderung, damals als Pionierin so eine tolle Behörde dann aufbauen zu dürfen, Sie haben ja schon beschrieben, dass Sie so verschiedenste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenführen mussten. Welches Erfolgsrezept haben Sie da vielleicht, was Sie anderen Frauen mitgeben können, wenn es darum geht, Teams zusammenzuführen, mitzunehmen? Natürlich müssen die Strukturen stimmen, aber auch das Miteinander.
Also zuhören können und sich auch ein bisschen mal zurücknehmen können. Mhm. Das ist ganz wichtig, um zu sehen, wo liegen denn Möglichkeiten auch und wo bestehen denn Brücken eben auch, über die man dann die einzelnen Damen und Herren zusammenbringen kann. Weil oftmals sind es Vorbehalte, die sind über Jahre gewachsen. Ja? Oder man hat sich so Meinungen gebildet, jeder in seinem Lager. Und wenn man dann die Damen und Herren zusammenbringt und sie sich kennenlernen und dann vielleicht auch schätzen und gemeinsame Projekte dann auch durchführen müssen, dann, ich finde, bei der Arbeit lernt man sich ja sehr gut kennen. Mhm. Ja, wenn, vor allem, wenn der Wind von vorne kommt, dann weiß man, auf wen man zählen kann und auf wen nicht. Und das ist bei uns natürlich auch so. Und da konnte vieles auch abgebaut werden und in ein konstruktives Miteinander. Also Kommunikation ist alles, finde ich, oder ist sehr viel. Und darum geht es, Menschen, dass sie nicht übereinander reden, sondern miteinander. Das ist ganz wichtig. Und eben, wenn es keine Entscheidung gibt und so, dann muss eben einer entscheiden oder eine. Und der oder die darf dann eben auch nicht jedermanns Liebling sein vor den ganzen Tag, weil man kann nicht führen und zu aller Zeit jedermanns oder jeder Frau's Liebling sein. Das geht nicht, weil man ja auch Entscheidungen treffen muss. Und die sind dann eben für den einen oder anderen eben sehr annehmbar und für den anderen eben etwas weniger annehmbar. Aber irgendwo muss es ja nach vorne gehen in eine vernünftige Richtung, ne? Zum Wohl eben auch einer Institution. Mhm. Und ich glaube, das gelingt gut und ich erlebe sehr viel inzwischen konstruktives Miteinander und darüber freue ich mich, weil das ist auch hart erarbeitet und das ist auch ein kleiner Beleg dafür, dass die eigene Arbeit auch eben Früchte trägt.
Ja, und dann sagten Sie, dass man natürlich auch als Führungspersönlichkeit ab und zu mal Entscheidungen treffen muss, die vielleicht dem einen oder anderen nicht gefallen. Aber auch hier, finde ich, liegt der Schlüssel ja, was Sie sagten, in der Kommunikation. Wie bringe ich dann auch die Argumente, wie mache ich das anderen begreiflich, warum ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe? Auch hier wieder eigentlich das Mitnehmen von Menschen.
Ja, mitnehmen. Also mitnehmen ist ganz wichtig. Und ich habe es in meinen 30 Jahren jetzt hier im Land oftmals mal so empfunden, dass wenn Unmut entstanden ist, auch nicht, dann, und da manchmal habe ich auch gedacht, was... Aber das lag dann daran, weil ich auch das nicht nachvollziehen konnte, weil dann eben gewisse Führungsebenen auch sprachlos geblieben sind, ja, und das nicht kommuniziert haben, so wie man sich das eben gewünscht hätte, weil man will ja mitgenommen werden. Die meisten Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung wollen ja, aber sie wollen es auch verstehen können. Ja. Und ich finde, darauf haben sie ja auch recht.
Natürlich.
So, und von daher, glaube ich, kann man da sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer noch dazulernen und nachbessern. Und aber das ist so eine Sache, die ich für mich gelernt habe.
Ja, vielleicht Frau Dr. Zinno zum Schluss noch, was sind Ihre tollsten Projekte jetzt gerade in Ihrer Behörde?
Ja, also die tollsten Projekte, von denen können Sie auch in der Zeitung lesen. Das ist einmal natürlich die Sanierung und des Staatlichen Museums Schwerin. Das machen wir ja nicht selber, sondern da haben wir ja eine Stiftung, die Dorit und Alexander Otto Stiftung in Hamburg, die das maßgeblich finanziert, zusammenanteilig dann auch mit dem Land. Und wir mussten das ganze Haus ausräumen, machen eine Neukonzeption, wollen das Haus stärker zu einem Ort auch der Begegnung noch machen, die Verbindung auch zur Stadt und nur so, dass die Stadt ein Teil des Museums und das Museum Teil der Stadt stärker wird und also zu einem Ort der Teilhabe mehr ausbauen und zu einem Wohlfühlort, zu einem Erlebnisort. Das ist das eigentlich, wofür wir arbeiten. Schon jetzt seit mehreren Jahren darüber hinaus haben wir ja auch den Westflügel von Ludwigslust auf 3 großen Etagen. Der wird ebenfalls saniert und da konzipieren wir auch eine neue Dauerausstellung. Und im Ergebnis soll dann im Frühling 26 das Schloss Ludwigslust zum ersten Mal nach vielen, 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 vielen Jahren wieder als Ganzes begehbar und zu erleben sein. Und auch dafür lohnt es sich zu arbeiten. Und jetzt, wo wir hier beim Thema Frauen sind, in Ludwigslust im Westflügel, wollen wir das Leben vor allen Dingen auch der Frauen am Hofe früher zeigen.
Ja.
Und ich finde das eine tolle Sache, ja, weil es gibt da, wir sagen, so einen männlichen Flügel und einen weiblichen Flügel und das wollen wir dann mal ins Zusammenspiel bringen.
Oh, ganz
insofern wird das eine tolle Ausstellung und das Schloss wird noch mehr profitieren.
Ja.
Ja, und dann das dritte große Projekt ist natürlich der Depotumzug in die Stellingstraße, den wir auch parallel vorbereiten. Und das ist wirklich auch ein ganz besonderes Unterfangen, weil das alles parallel läuft. Und die zeitlichen Abläufe, wie das dann so ist, Baustellen haben ja immer oft Verzug. Aber das sind so 3 große Projekte und darüber hinaus gibt es viele kleine Baustellen, an denen wir arbeiten. Und ja, und ich in dieser Führungsposition mit meinem auch Führungsteam, wir begreifen uns eigentlich als Problemlöser. Ja, Probleme kommen, ne, das kennen Sie alle in Führungspositionen, jeden Tag durch die Tür und sagen guten Tag und dann muss man ran. Ja? Und so und konstruktive Lösungen entwickeln. Und ich gucke immer danach und wir gucken auch danach, was ist machbar, weil es wird ja immer von allen Seiten gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und ich sage immer, so, und wie geht es denn? Weil wir sind ja ins Gelingen verliebt, ja, und nicht ins Scheitern. Und von daher gucken wir, wie geht es nach vorne? Und ich habe das oft so erfahren und gemerkt, wenn man sagt, so, jetzt haben wir erstmal alles, was dagegen spricht, auf den Tisch gelegt. So, und jetzt fangen wir mal an. Trotz dieser Widrigkeiten, wie geht es trotzdem nach vorne? Wie könnte man trotzdem dadurch, wenn wir dahin kommen wollen, dahin kommen? Vielleicht müssen wir ein bisschen Luft aus den Reifen lassen, damit der LKW durch den Tunnel passt. Ja, aber dann machen wir das doch. Ja, und insofern ist das jeden Tag spannend. Jeden Tag ist ein neues Abenteuer. Ja, und ich weiß nicht, das kennen Sie vielleicht auch. Und jedenfalls ist das bei uns so, weil eben die Aufgabenfülle so enorm ist.
Sie sprechen mir da völlig aus dem Herzen, Frau Dr. Zinno, mit dem Verständnis als Problemlöser, als Problemlöserin sich zu verstehen. Häufig bekommt man eben immer mit, was alles nicht funktioniert.
Genau.
Und dann einfach mal die Perspektive zu wechseln und zu gucken, was denn unter den Bedingungen geht. Ja. Das ist auch unser Ansinnen.
Ja.
Ich glaube, das kann ich für die gesamte Landesregierung auch so sagen, was man so mitbekommt. Und das ist, glaube ich, im Sinn der Menschen, für die wir ja letztendlich da sind in Mecklenburg-Vorpommern, genau das Richtige, was wir da machen.
Genau.
Frau Dr. Zinno, vielleicht zum Schluss, welchen Rat, welchen Hinweis würden Sie vielleicht noch Frauen mitgeben, egal ob jetzt als Führungsperson oder im Arbeitsleben, im beruflichen Leben, was wäre Ihnen nochmal wichtig, Frauen mitzugeben?
Ja, dass man in sich hineinhorchen muss und überlegen, wer ist man und was will man selber wirklich, wo sind Stärken und Schwächen? Weil es gibt nicht den Weg für alle, den richtigen Weg, sondern man muss sich selber erkennen. Ich glaube, Selbsterkenntnis ist wichtig, um dann irgendwo auch ein erfülltes Leben zu haben. Und ich finde, das ist ja das Wichtigste. Das Wichtigste ist ja nicht, Karriere zu machen um jeden Preis, sondern dass man sagt, das ist mein Leben und das ist auch gut so. Und insofern ist da, muss man gucken, nicht welcher Weg ist der richtige. Und man muss auch gucken, wenn man sich für so einen Karriereweg entscheidet, dass natürlich man sich dessen bewusst, Abstriche sind immer irgendwo. Und insofern gilt es, hineinzuhorchen, zu überlegen, wer ist man, wo will man hin und welchen Weg will ich gehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dann sich auch Umfelder und Menschen zu suchen, mit denen man gerne arbeitet. Hofft, dass vielleicht dann auch man gefördert wird und dass man dann, wenn man weiterkommt, diese Förderung auch anderen Menschen zurückgibt.
Frau Dr. Zinno, es hat mir heute ganz viel Spaß und Freude gemacht, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Eine beeindruckende Frau saß mir heute gegenüber. Ich kann nur einen Hut ziehen. Also vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns gemeinsam diesen Podcast zu bestreiten. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht beim Zuhören. Und insofern kann ich nur sagen, schaltet wieder beim nächsten Podcast, bei der nächsten Folge. Macherin.
Macherinnen. Jacqueline Bernhardt im Gespräch.